Christina Peters, herzlich willkommen zum Mama Leicht Kongress. Schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich.
Christina, du bist zweifache Mama und du bezeichnest dich als Mama Wut Coach und begleitest Mütter als Coach und auch als Mentorin in dem Prozess, selbst innerlich heil zu werden und sich selbst und ihren Kindern bindungs- und bedürfnisorientiert zu begleiten. Und du beschäftigst dich auch bewusst mit dem Thema Nervensystem und welche Rolle dies der Überforderung und auch Erschöpfung im Mama-Alltag spielt. Ja, Christina.
Wow, was ich gerade mache.
Christina, was ist deine Geschichte dahinter? Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich als Mama-Wut-Coach zu bezeichnen? Was ist deine Geschichte dahinter?
Also ich würde, eigentlich müsste man fast sagen, eher so Mama-Gefühle-Coach oder Mama wieder zurück zur Authentizität-Coach. Mhm. Ich merke nur, dass an dem Thema Wut oft am sichtbarsten wird, wie wir innerlich funktionieren und was uns antriggert. Und weil Wut ja ein Gefühl ist, was, ich denke, eher als unangenehm bezeichnet wird, eher als schwierig, als anstrengend und auch als nicht so salonfähig, möchte ich mal sagen. Gerade auch so in christlichen Kontexten glaube ich, dass Wut eigentlich etwas ist, was nicht so gern gesehen ist. Und ich merke aber, dass ganz viele Mamas mit dieser Wut strugglen, dass die einfach merken, mein Kind löst manchmal eine unbändige Wut in mir aus, die mich nicht mehr mich selbst sein lässt und die dazu führt, dass ich dann manchmal Momente habe, wo ich nach einem Wutausbruch meinerseits oder auch vielleicht auch ausgelöst durch einen Wutausbruch von Seiten meines Kindes, wo ich da stehe und mir denke, Mann, warum habe ich so gehandelt und warum habe ich so reagiert? Das wollte ich nicht. Und der Antreiber dahinter ist diese Wut, die unkontrollierbar scheint. Und je doller wir uns das vornehmen, dass die bloß nicht wieder so hochkommt und dass ich die nicht mehr haben will und wir beten, dass endlich, dass ich nicht mehr so reagiere und dass ich nicht mehr so wütend bin und schäme mich vielleicht und denke, boah, ich liebe doch eigentlich mein Kind. Wie kann das passieren, dass ich das so anschreie oder dass ich das so derbe bestrafe manchmal oder es beschimpfe oder sogar körperlich werde? Wie kann das passieren, dass ich mein Kind geschlagen habe, weil diese Wut uns rot sehen lässt? Und bei manchen löst es genau das aus. Bei manchen sind es auch andere Dinge, die sind nicht so offensichtlich. Also dieses Lautwerden, das ist offensichtlich. Und ich bin auch eine Explosive Mom. Also ich kann das gut und ich bin temperamentvoll und da kann es auch mal krachen. Und mittlerweile da weiß ich, das darf es auch. Es geht ja nur darum, wie das kanalisiert wird.
Ja. Sehr interessant. Was ist da deine Geschichte dahinter? Wie bist du eigentlich, was ist deine Erfahrung selbst? Weil du sagst, du hast das auch, du bist temperamentvoll und es darf mal auch krachen. Und ich finde es auch ganz sympathisch, auch das so mal zu hören, weil meistens ist man so, ach ja, nicht die Wut spüren und ja, nicht die Wut rauslassen. Was ist da so dein Weg? Wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, es darf auch mal so sein? Die Wut darf rauskommen.
Wir pflegen immer zu sagen, das ist, weil du so sagst, die darf rauskommen, die Tränen müssen raus, also auch bei anderen Gefühlen. Ich kann gar nicht sagen, dass es jetzt so einen Moment gab, in dem ich gemerkt habe, ich war so wütend, dass ich jetzt hinter die Wut gucke, sondern eher im Prozess dessen, dass ich gelernt habe, was bedeutet es für einen Menschen, in einer guten Verbindung reifen zu dürfen. Und was bedeutet es für einen Menschen, wenn er das nicht getan hat? Und wie verstehe ich dann, meine eigenen Gefühle wahrzunehmen, ernst zu nehmen, anzunehmen und damit umzugehen, anstatt zu versuchen, sie nicht mehr fühlen zu wollen? Das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, weil, genau, und das war eher mein Weg, dass ich verstanden habe, ohne dass ich merke, wo in meinem Leben Stellen sind und waren, und das bedingt sich oft, waren und jetzt deshalb sind, wo in meinem Leben sind diese Stellen, die mich heute unter Druck setzen und die mich belasten, die mir Stress bereiten. Und deswegen ist mein ganzes System irgendwann so überlastet, dass es überkocht. Es gibt immer wieder Tropfen, die das Fass zum Überkochen, zum Überlaufen bringen. Und das ändern wir eben nicht dadurch, dass wir versuchen, die Tropfen aufzuhalten, sondern das Essen ändern wir, indem das Fass leerer wird. Mhm. Und das passiert, indem wir lernen, unseren Gefühlen einen Raum zu schenken. Und das ist vielleicht gar nicht, jetzt wird die eine oder andere vielleicht denken, naja, was ist das Problem dabei? Das Problem ist, dass wir oft gar nicht von den Gefühlen wissen, die Raum brauchen. Mhm. Denn wir haben, jetzt will ich mal so plakative Sätze nutzen, die jede von uns in unserer Generation wahrscheinlich als, oder fast jede, als Kind gehört hatte, so etwas wie, ist doch nicht so schlimm, stell dich doch nicht so an. Ja, du musst auch lernen, deine Emotionen in Schach zu halten. Komm, so typisches Aufrichten, Krönchen rücken, weitermachen. So, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist jetzt deutsch ein bisschen veraltet, gell? Also, man ist ja schon alleine die Bezeichnung Indianer stimmt ja nicht mehr. Aber damit, es gibt ganz viele kleine Sätze oder Ablenkungen oder ganz viele kleine Sachen, die wir als Kinder so selbstverständlich beigebracht bekommen haben, dass die nebenher gelaufen sind. Mhm. Das Krasse dabei ist, dass diese Kleinigkeiten etwas in uns bewirken, was eben bis ins Heute Auswirkungen hat. Es führt nämlich dazu, dass man verlernt, das, was man wirklich fühlt, das, was ich wirklich fühle, ernst und wahrzunehmen und dass das da sein darf. Dass wenn ich etwas als schlimm empfinde, darf ich das als schlimm empfinden. Punkt. Mhm. Und keiner hat das Recht, mir zu sagen, ob mein Gefühl, dass das schlimm ist, richtig oder falsch ist, denn es ist mein Gefühl. Mhm. Es ist meine subjektive Wahrheit. Und die ist meine Wahrheit. Die kann auch kein anderer für mich verändern. Mhm. Kann ich verändern. Und die kann ich natürlich mit Hilfe von Jesus in ein anderes Licht stellen lassen. Aber diese Kleinigkeiten, die können dazu führen, dass wir, und das ist ein großes Wort, das weiß ich, das will ich nicht inflationär gebrauchen, aber selbst solche kleinen Sätze können dazu führen, dass wir traumatisiert sind und es nicht wissen, weil es in unseren Augen ja nur so kleine Sätze sind. Und Traumata, die wir in diesen frühen Kindheitsjahren erlebt haben, die haben Auswirkungen. Und dann kann das eben passieren, dass wir nie gelernt haben, jetzt kommen wir wieder zurück zum Fass, das Fass zu leeren, weil wir gar nicht wissen, wie das geht. Wie mache ich das denn dann? Und wenn dann der Tropfen kommt, dann läuft das ständig über. Und dann kann ich mir noch so oft vornehmen, dass ich nicht mehr will, dass das überläuft. Die Tropfen werden weiterkommen. Und solange ich nicht lerne, mein Fass zu leeren, wird das immer wieder passieren. Und dann ist das frustrierend. Die ganze Zeit zu beten, zu hoffen, mein Bestes zu tun. Und trotzdem ändert sich nichts. Und der Druck wird größer, der Stress wird größer und es ist echt eine Abwärtsspirale.
Hm. Christina, magst du uns da vielleicht auch gleich das Geheimnis entlüften? Wie lehrt man dieses Fass?
Genau. Ich schreibe euch das jetzt einfach auf und dann läuft die Nummer. Das ist so süß, weil also was heißt süß, so verständlich und so etwas, was ich so häufig beobachte, dass natürlich die Sehnsucht danach total groß ist, eine Anleitung zu bekommen, wie das geht. Und diese Anleitung gibt es, sonst würde es ja Coaches wie mich nicht geben. Das Erste, was ich sagen kann, dein Fass auszuleeren, ist ein lebenslanger Weg. Und auch zu lernen, es auszuleeren, ist ein lebenslanger Weg. Denn jetzt, also ich werde 40 in ein paar Monaten und vor ein paar Jahren habe ich damit angefangen, das zu üben. Sagen wir mal, 30 Jahre lang habe ich gelernt, dass dieses Fass, also wusste ich nicht, dass das voll ist. Mhm. 30 Jahre lang. Also hat mein ganzes System, die ganze Christina, ist darauf ausgelegt, mit so einem vollen Fass durch den Alltag zu kommen. Jetzt kommt das Problem, jetzt kommen nämlich die Kinder und die interessiert das mal überhaupt nicht, ob mein Fass voll ist oder nicht. Die sind ganz darauf ausgelegt, dass sie bedient werden. Mhm. Und auf einmal gelingt das nicht mehr. mit diesem vollen Fass meinen Lebensweg zu gehen, weil sich da so kleine Menschen in den Weg stellen. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese 30 Jahre, bei manchen 40, 50, egal wann du anfängst, damit das zu üben, die sind programmiert. So kann man sich das vorstellen. Die ganze Zeit ist das programmiert, wie du damit rumläufst. Und jetzt kommst du auf einmal, hast kognitiv was verstanden und sagst, so, jetzt machen wir das anders. Da sagt dein ganzes System, nö, machen wir nicht. Und deswegen ist das ein Prozess, da Schritt für Schritt ranzukommen. Und das fängt meistens damit an, dass wir Mamas uns selbst wieder ernster nehmen. Und da kann jetzt jede Mutter mal hinterfragen, Jana, und vielleicht möchtest du das jetzt gleich rausschneiden, aber ich sag das jetzt einfach mal. Du hast mir zum Beispiel eben gesagt, dass du kein Wasser mehr hast. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hol dir doch noch schnell eins. Dann hast du gesagt, nee, geht nicht, meine Kinder, dann wollen die zu mir und die sind gerade bei Oma und so. Du stellst dich selbst und deine Bedürfnisse zurück. Mhm. Das ist in dem Fall ja auch total in Ordnung. Also, wir stellen als Mamas oft unsere eigenen Bedürfnisse zurück. Gutes Beispiel ist auch auf Toilette gehen. Hat sich jede Mama, die jetzt hier zuhört, hat sich mit Sicherheit schon dabei ertappt, dass sie dringend auf Toilette muss und irgendwie eine Stunde später denkt, ich musste doch eigentlich schon vor einer Stunde auf Toilette, jetzt muss ich aber echt mal gehen. Also das heißt, wir sind richtig gut darauf trainiert, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Und das macht unser System nur bis zu einem gewissen Grad mit. Und dann wird es sich wehren. Und wird laut schreiend nach seinem Recht fordern, was aber manchmal an ganz anderer Stelle zum Vorschein kommt als an diesen Stellen. Und da wieder hinzukommen, sind so ganz banale Achtsamkeitsdinge. So fängt's an, dass ich zum Beispiel wahrnehme, mir tut was weh. Und ich mich mehr darum kümmere. Und wenn es nur ist, es kurz anzufassen, also ich packe mir gerade den Rücken, weil ich ein bisschen verspannten Rücken habe, und zu sagen, ich nehme das wahr und mein Rücken tut weh. Ich möchte mich darum kümmern und ich sehe das. Oder zu sagen, ich muss auf Toilette. Wisst ihr was, Kinder? Stopp! Kurze Pause, kurzer Freeze. Ich muss auf Toilette. Ich gehe kurz. Oder zu sagen, ich habe Durst, also hole ich mir ganz bewusst was zu trinken. Oder ja, und dann geht das weiter, zum Beispiel wahrzunehmen, sagen wir mal, irgendwo ist eine Geburtstagsfeier und du wirst gefragt, kannst du vielleicht was zum Buffet dazu beisteuern? Und du sagst automatisiert, natürlich steuere ich was bei, was willst du denn haben? Und dein Gegenüber sagt, könntest du vielleicht einen Kuchen und Salat mitbringen? Und du sagst, ja klar, mache ich einen Kuchen und Salat. In echt weißt du, ich habe keine Ahnung, wann ich auch noch einen Kuchen und einen Salat machen soll. Mhm. Dann stehst du vielleicht abends, nachdem deine Kinder endlich im Bett so um 9:30 in der Küche bist, hundemüde und hast die Verpflichtung, noch einen Kuchen und einen Salat machen zu müssen. Meine Frage an dich lautet, warum? In den meisten Fällen wird die Antwort lauten, erstmal vielleicht überlegend, sie hat mir auch schon mal was mitgebracht, dann würde ich sagen, okay. Ist das nett gewesen? Ist das ein, bist du Vertrag eingegangen, dass du das auch möchtest dann? Nein, natürlich nicht, aber irgendwie macht man das doch so. Mhm. Hinter diesem, man macht das so, steht häufig die Angst, etwas falsch zu machen. Mhm. Die Angst, anderen negativ aufzufallen. Die Angst, nicht zu genügen. Die Angst, anderen Leute Ansprüche nicht zu erfüllen. Dahinter wiederum steht das Gelernte. Es ist wichtiger, anderer Leute Ansprüche zu erfüllen. Also zum Beispiel, steh schnell wieder auf, ist doch nicht so schlimm. Anstatt meinen Tränen laufen zu lassen, weil ich mir vielleicht gerade beim Hinfallen das Knie aufgeschürft habe und mir wehgetan habe. In dem Moment ist es wichtiger, dass mein Gegenüber, von dem ich ja abhängig bin als Kind, das mich liebt, das lieben soll, von dem ich geliebt werden will, dem zu gefallen, anstatt auf mich zu hören. Und jetzt ist also der Fall, dass es um Salat und einen Kuchen geht. Anstatt zu sagen, du, es tut mir so leid, ich würde dir sehr gerne für dein Buffet was beisteuern, ich schaff's nicht. Oder zu sagen, du, ich steuere dir total gerne was bei, ich würde es kaufen. Ich würde einfach einen Kuchen mitbringen, kannst du backen schaffen. Und das machen wir aber nicht, weil das ist spannend, dass du lachst und ich würde genauso reagieren, weil man denkt, oh nee, ich kann doch keinen Kuchen kaufen, wie unangenehm, natürlich backe ich einen. Und das soll so deutlich machen, dass wir gewöhnt sind, unsere eigenen Bedürfnisse total oft zu ignorieren und zu übergehen. Und das funktioniert nicht auf Dauer. Das sind kleine Sachen, die man lernen darf. Und deswegen wahrscheinlich jetzt schon an dem, wie ich es beschrieben habe, hoffe ich zumindest, merkt man, dass da viele Zusammenhänge da sind und dass man leider nicht auf Knopfdruck oder mit einer gewissen Formel alles verändern kann, sondern dass es Zusammenhänge gibt, die Schritt für Schritt angeguckt werden wollen. Und genau, das fängt damit an, sich erst selbst mal wahrzunehmen, dann zu hinterfragen, was sind denn eigentlich Dinge, wo ich gar nicht so zu mir stehe? Wie ist eigentlich meine Haltung zu gewissen Dingen? Also sehe ich das wirklich so, dass wir das so machen müssen, oder tue ich das, weil andere das von mir erwarten? Das sind sehr viele Zusammenhänge. Und der Anfang sind diese kleinen Dinge, um dann Schritt für Schritt auf die größeren Zusammenhänge zu stoßen. Das fordert Geduld und Annahme dessen, dass das ein Weg ist und keine. Also ich mag das gerne, das zu beschreiben, dass wir nicht hinarbeiten auf eine perfekte Mutter, die perfekte Mutter zu sein, sondern darauf hinarbeiten, wieder authentisch zu werden. Und das beginnt in kleinen Schritten. Und wenn authentisch ist, sorry, ich habe keine Kapazität, noch zusätzlich irgendetwas zu machen, als auf meine zwei Kinder aufzupassen, dann kann ich nur sagen, genau. Das ist viel Arbeit, auf zwei Kinder aufzupassen. Es wird sehr viel von Müttern verlangt, dann auch noch alles Mögliche nebenher zu machen.
Ich finde das so eine schöne Sichtweise, wie du das beschreibst, und dass man selbst als Mama auch auf sich wieder schaut und lernt, wieder die Bedürfnisse auch wahrzunehmen, weil auch viele Mamas sicher das auch kennen, dass sie jetzt so schon, ich weiß gar nicht mehr, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse, was spüre ich? Außer, dass ich auf Klo muss und vielleicht auch Hunger habe, spüre ich gar nicht mehr, weil ich ständig nur am Fremdbedürfnissen stillen sozusagen bin. Und ich würde gerne nochmal,
Ja, wenn ich da kurz noch einhaken darf, das ist nämlich spannend. Wir unterteilen grundsätzlich, wenn man Bedürfnisse anschaut, ja auch in physische und in psychische und physiologische Grundbedürfnisse. Und die physiologischen sind oft einfacher wahrzunehmen. Also Hunger, Durst, Pipi machen, Schlafen ist einfacher wahrzunehmen als, hey, ich habe Sehnsucht nach Verbindung. Ich habe Sehnsucht nach Selbstwirksamkeit. Ich habe Sehnsucht, was könnte man jetzt noch gut nennen, nach einfach Spielen, nach Freiheit. Ich möchte spielen. Und Spiel ist viel, viel mehr als die Playmobil-Figuren hin und her zu schieben, was ich übrigens ultra nervig finde. Für Erwachsene kann alles sein, was einfach nur, ich mache zum Beispiel, ich liebe Schmuck und ich liebe es, den auch selbst zu machen. Es ist für mich Spielen. Es ist schön, es hat keinen größeren Sinn, außer dass es mir gefällt. Also das ist so, ja, und das dürfen wir wieder üben.
Ich würde nochmal gerne zurück zu dem Thema Wut auch kommen, weil das ja auch doch auch ein sehr präsentes Thema auch bei Mamas ist. Wie können wir jetzt nun lernen, auch als Mamas mit dieser Wut auch gesund umzugehen? Auf der anderen Seite steckt ja auch viel Scham auch dahinter und viele auch, man denkt ja auch über das Gefühl Wut immer so negativ. Das hast du auch ganz am Anfang auch erwähnt. Wie können wir aber Wut als etwas vielleicht auch Heilsames sehen, einen neuen Blickwinkel auch auf dieses Gefühl bekommen und es auch zu lernen, zuzulassen, anstatt eben zu unterdrücken und schnell mal sich ablenken?
Grundsätzlich steckt da ein Verständnis hinter, wofür Gefühle da sind, und zwar alle Gefühle. Keins davon ist unnütz. Und Wut ist ja ein Gefühl, was uns grundsätzlich auf einen Missstand hinweist. Also im Guten wütend werden könnte man zum Beispiel machen, wenn du auf der Straße beobachten würdest, wie ein, das ist jetzt sehr plakativ, ich weiß das, wie ein junger Mann einer alten Frau eine Handtasche, die aus der Hand reißen würde und damit wegrennt. Dann würdest du ja nicht sagen, also jetzt wird man nicht so wütend, ne? So schlimm ist jetzt auch wieder nicht, sondern dann würdest du sagen, ey, pass auf, bleib stehen, und du würdest wütend werden und du würdest vielleicht Adrenalin ausgeschüttet werden, und das würde dazu führen, dass du dem hinterher rennst und dass du sofort die Polizei rufst oder die alte Dame unterstützt. Also die Wut wäre ein positiver Antreiber. Mhm. Und Wut ist auch in deinem Alltag ein positiver Antreiber. Mhm. Denn sie zeigt dir etwas, wo ein Missstand ist. Mhm. Das ist also eine Art Signal für dich. Das heißt also, wenn du als Mama wütend wirst, dann ist es total wichtig, diese Wut in einer gewissen Form zu begrüßen, hört sich für mich immer so sehr esoterisch an. Da bin ich wirklich meilenweit von entfernt, irgendwas Esoterisches machen zu wollen. Aber ich meine das schon so, dass man dieses Gefühl auch willkommen heißt, unter dem Gesichtspunkt zu sagen, du Wut, du willst mir etwas sagen, was ist das? Mhm. Was ist da gerade in mir so in einer Disbalance, dass ich so wütend werde? Mhm. Und da darf man dann hingucken und da will ich aber noch zu sagen, da darf man hingucken. Das Problem ist allerdings da ja nicht die Wut an sich, sondern das Problem ist oft, wie sie rauskommt.
Ja.
Und das dürfen wir wirklich ganz deutlich unterscheiden. Wütend zu sein ist ja erstmal nur ein Gefühlszustand. Das, was dieser Gefühlszustand mit uns macht oder wie er es macht, das ist oft dann das, was wir nicht wollen oder wo wir uns wünschen, dass wir das anders lösen könnten. Das heißt also, ich sag mal, mein Kind lässt ein Glas fallen und kognitiv weiß ich, dass es vielleicht das nicht absichtlich gemacht hat und so, aber ich merke einfach in dem Moment, mir brennt alles durch. Ich bin ultra wütend. Jetzt gibt's ja das halten wir jetzt einfach mal als Ist-Zustand fest. Und das ist ja auch okay. Also warum darf man nicht wütend sein? Funktioniert doch, dass ich sage, ich habe ein kleines Kind, ich weiß, Gläser können runterfallen und das weiß ich, das ist auch in Ordnung. Punkt. Und es macht mich wütend, denn jetzt muss ich das aufwischen, das Glas ist kaputt, ich habe jetzt noch mal mehr Stress, eigentlich hatte ich es eh schon eilig. Beides steht nebeneinander. Dass ich wütend bin, heißt nicht, dass ich mein Kind nicht verstehe oder dass ich etwas von meinem Kind verlange, was es nicht kann. Mhm. Das kommt erst dann ins Spiel, wenn ich diese Wut jetzt auf das Kind, in dem Beispiel jetzt, kann auch Partner oder sonst irgendwas sein, wenn ich das auf das Kind kanalisiere und sage, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Boah, ich hatte 5-mal gesagt, pass auf, und jetzt ist das blöde Glas trotzdem hingefallen. Immer muss ich mich darum kümmern und keiner hört auf mich und muss ich die ganze SCH... schon wieder sauber machen. Boah, ich habe keinen Bock mehr, es ist einfach zu viel. So, damit beschäme ich das Kind richtig. Damit, es ist Gewalt, die da ausgeübt wird. Denn ich habe da höchstwahrscheinlich, das kann natürlich jetzt auch ein älteres Kind sein, aber ich in meinem Kopf bin ich jetzt von einem kleineren Kind ausgegangen, habe da ein Kind stehen, was das vielleicht gar nicht einschätzen konnte. Und was gar, das, was selbst denkt, oh Manu, das wollte ich nicht. Mhm. Und dann bin ich voll fertig. Was passiert dann? Diese Scham, die das Kind empfindet bei einem Fehler oder auch wenn ihm ein Missgeschick passiert ist, die ist zerstörerisch. Die ist wirklich zerstörerisch. Das heißt also, wir hatten den Ausgangspunkt, Glas runtergefallen, hier ist die Wut, hier ist das Verständnis für das Kind. In dem Fall wurde beides nicht voneinander getrennt, sondern die Wut hatte freien Auslauf und hat praktisch in aller Wucht auf das Kind projiziert. Das wäre, wenn es eine Methode gäbe, zu sagen, oh Manu, das Glas ist kaputt. Ich weiß, dass du das nicht wolltest und ich ärgere mich jetzt so, dass das da die Scherben liegen. Ma, ich muss jetzt erstmal mich kurz drum kümmern, dass die Wut kurz raus kann. Mhm. Und dann kannst du was lernen, dann kannst du dir was holen, wie du das machen kannst. Dann kannst du wütend und du kannst dir sagen, ey, und ich verstehe dich, dass du jetzt wütend bist. Mann! Es ist eh viel Arbeit und jetzt ist es noch mehr Arbeit. Mhm. Ich kann es so gut verstehen, diese Wut. Also kannst du zu dir selbst sagen, ne? Und das soll sagen, dass beides darf da sein. Mhm. Es geht nicht darum, dass du nicht wütend sein darfst. Es geht darum, wie du umgehst. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist rauszufinden, wie kann ich denn vermeiden, dass ich überhaupt oft in diese Zustände komme, dass ich so wütend bin oder dass ich überhaupt auch nicht mehr kanalisieren kann. Denn sehr, sehr häufig, eigentlich fast immer, komme ich mit den Mamas, mit denen ich zusammenarbeite, an den Punkt, dass das, was geschehen ist, eigentlich nur der Gipfel von allem vorher war. Mhm. Und dass Mama selbst schon vorher 100.000 Mal ihre eigenen Grenzen nicht gesetzt hat und über ihre Grenzen hat gehen lassen oder selbst gegangen ist. Und dann, jetzt ist ein kaputtes Glas ja nicht nur ein kleiner i-Tüpfel. Also das ist ja wirklich dann doof. Aber das können ja auch andere Sachen. Sagen wir mal, es ist umgekippt und es ist einfach nur ein bisschen nass auf dem Tisch. Das kann ja auch schon Auslöser sein. Dann ist das letzten Endes wirklich auch wieder nur der Tropfen. Aber was vorher passiert ist, ist, dass das Fass nicht leer war. Da sind wir wieder an dem Punkt. Und das passiert, das hat sehr oft mit Grenzen zu tun. Dass wir Grenzen nicht richtig setzen. Dass wir aus und tatsächlich auch teilweise oder oft sogar aus People-Pleasing unseren Kindern gegenüber. Wir wollen, dass die uns haben, dass wir eine gute Mama sind. Das messbar an den Kindern irgendwie. Das wollen wir gerne. Und deswegen übergehen wir ganz oft unsere Grenzen. Ich möchte da mal, wenn ich darf, oder habe ich jetzt schon zu lange über diese Frage geredet?
Gerne, du kannst gerne was erzählen.
Ich habe noch ein Beispiel gerade im Kopf, wo das sehr, sehr deutlich wird. Wenn wir Mamas, also bestimmt kennt jede Mama das Gefühl, dass das Kind sehr körperlich ist, also auch ständig an einem dranhängt oder an einem oder so und irgendwann sagt man, ey, jetzt hör mal auf, ne? Ich will jetzt, es reicht, ich bin zu viel. Fühlen merkt, boah, es reicht wirklich, es gibt einen Namen für, das heißt overtouched, also ich bin es ist mir zu viel. Dann ist das für das Kind, und das kennt bestimmt auch fast jede Mama, dass das Kind dann ganz erschrocken und ganz verängstigt die Mama anguckt und es gar nicht mehr versteht, warum es jetzt nicht die Nähe darf und in die Nähe darf und die Nähe zurückbekommt. Und dann fühlt man sich danach schuldig und denkt sich, ach, ist noch so klein und so, ach man, ey, muss ich doch eigentlich auch. Und wenn man eine liebevolle Mama ist, muss man das doch irgendwie kuscheln und so. Und ich denke mir, nein, das musst du nicht. Das geht darum, das viel früher zu kommunizieren. Also zum Beispiel zu sagen, bei meinen Kindern ist das so, wenn die morgens manchmal beide ins Bett kuscheln kommen, da ist mir das manchmal zu eng. Ich kann das nicht. Wenn die dann auf mir rumliegen und es ist mir zu viel. Und dann sage ich, so, ich will jetzt nicht mehr kuscheln. Ist mir zu viel gerade. Und mittlerweile ist überhaupt kein Problem. Dann gehen die einfach ein bisschen weiter weg. Ist wirklich kein Problem mehr. Und am Anfang habe ich immer gedacht, dass ich sie damit kränke. Dass ich dann ihnen irgendwie weh tue und hatte Sorge, darf ich das so? Ich bin doch die Mama. Alleine in dieser Überlegung merkt man, was ist das denn für natürlich darf ich das. Mein Körper gehört, ich darf Nein sagen, ich darf Grenzen setzen. Haben wir aber vielleicht nie gelernt. Und das ist dann schwer. Und dann lässt du das zu und dann lässt du vielleicht noch im nächsten Schritt zu, dass du eigentlich gerade was kochen willst und das Kind dir die ganze Zeit am Bein klebt. Also du lässt so viel zu und irgendwann kommt dann eben das eine Kuscheln, was es wieder mal den Tropfen ausmacht. Aber du hättest ja, wenn du achtsam wirst und lernst, deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, dann ernst zu nehmen und dich drum zu kümmern, dass sie erfüllt werden, hättest du viel früher gesagt, heute Morgen ist mir Kuscheln zu viel, wir können morgen wieder kuscheln. Und das kann man dann irgendwann auch ganz freundlich. Das passiert dann in einem alltäglichen Umgangston, zu sagen, weißt du was, heute kann ich nicht kuscheln, ist mir gerade zu viel. Und das Gute ist, dass die Kinder das übernehmen. Dadurch, dass wir unsere Grenzen kommunizieren können, können die Kinder das auf einmal auch. Wunderbar. Jede Mama wünscht sich doch Kinder, die bei so einem sensiblen Thema wie körperliche Grenzen, die ganz klar Nein sagen, die sollen laut werden, wenn jemand ihre körperlichen Grenzen überschreitet. Die sollen für sich einstehen. Wie sollen sie das tun, wenn sie von ihrem engsten Gegenüber nie erfahren, was es bedeutet, Nein zu sagen? Nicht, weil man die nicht mehr lieb hat, sondern einfach, weil man gerade nicht will.
Ja.
Und nicht mehr und nicht weniger. Ohne Wertung, ohne Ablehnung, die man dann teilweise gleichsetzt mit Grenzen ziehen. Und das ist etwas, wo wir wieder aufmerksam werden dürfen. Und ich glaube, dann können wir auch besser mit der Wut umgehen. Denn dann können wir herausfinden, ist die Wut da, weil ich schon viel früher hätte Grenzen setzen können oder müssen, weil ich das wieder lernen darf. Oder ist Wut auch einfach da, weil es gerade berechtigt ist, weil die Situation im Heute und im Jetzt gerade wirklich erfordert, dass ich wütend bin. Und dann lerne ich, die zu kanalisieren. Aber ich glaube, ganz viele Wutthemen sind eigentlich Themen, die gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben. Das ist ein ganz anderes. Und es liegt ganz viel früher. Und da darf man wirklich üben, da wieder ganz anders hinzugucken.
Mhm. Was du auch vorhin erwähnt hast mit dem Overtouched. Das ist mir eingefallen. Wir machen das auch so, wenn mein Mann zum Beispiel von der Arbeit kommt. Dann klettert die Kinder meistens auf ihm herum, ja. Und ihn stört das aber absolut nicht. Für ihn ist es total okay und er hat kein Problem damit. Aber ich mag das absolut nicht, wenn man auf mir draufklettert und dann sage ich, aber wirklich, das habe ich auch lernen dürfen, dass ich sage, Mama mag das nicht. Ihr könnt auf Papa rumklettern, aber bitte nicht auf mir, weil ich mag das absolut nicht. Und es ist für die okay und die wissen das auch schon. Und ein paar Mal passiert es, ja, dass dann jemand versucht draufzuklettern, aber die wissen das und dann akzeptieren die das auch. Und klettern dann Papa herum. Und das ist auch okay so.
Das ist so schön, dass das funktioniert. Und Kinder sind da so verständnisvoll auch viel für die. Und ich denke mir immer, die Angst, die wir haben, dass Kinder verletzt sein könnten durch unsere Grenzen, das ist eine Angst, die wir gelernt haben. Durch andere Vorgänge. Wir kriegen ja nicht diese Angst antrainiert, sondern das passiert ja durch anderes. Da muss man dann wieder tiefer gucken. Mhm. Aber die Kinder haben diese Angst nicht und die kennen auch dieses Gefühl nicht, solange wir es ihnen nicht vermitteln. Mhm. Und wenn wir dann sagen, wie du jetzt, tut mir echt leid, ich hasse das, wenn ihr auf mir rumklettert, macht das bei Papa, dann ist es voll in Ordnung, da gibt es gar nichts. Die verbinden das ja nicht damit, dass du sie jetzt ablehnst, sondern das ist ein ganz anderer Vorgang. Voll gut. Mhm.
Christine, für alle Mamas, die jetzt total neugierig geworden sind, vielleicht auch, von dir auch betreut zu werden oder mehr in Kontakt, mehr von dir zu erfahren. Was ist da der beste Weg?
Sind wir schon echt am Ende jetzt?
Hilfe. Ja. Oh Mann. Was ist denn? Leider, ich könnte noch weiterreden, aber...
Ja, genau, wir hätten noch echt viel zu erzählen, glaube ich. Der beste Weg. Also, ich biete verschiedene Sachen an. Man kann mir, der Kongress, das hier, wir zeichnen das ja auf. Ich weiß gar nicht, wann der ausgestrahlt wird.
Im November. Mhm.
Perfekt, da kann man ja super noch dazukommen. Also ich habe eine Membership, in der ich genau diese Themen mit Mamas bespreche, in der alle Fragen gestellt werden dürfen, in dem wir uns regelmäßig live sehen. Ich glaube, du verlinkst die für mich auch unten.
Genau,
da könnt ihr mal draufklicken. Da geht es um diese Themen und auch da sind dann ganz viele Mamas, die so teilen, was in ihrem Alltag sie zum Hochkochen bringt oder wo sie Probleme mit haben, wo sie sich so wünschen, in Verbindung mit ihren Kindern umzugehen und eben nicht gewaltsam zu werden, in welcher Form auch immer. Und da sprechen wir sehr viel drüber. Das ist eine mega coole Community, die da unterwegs sind zusammen an Mamas. Und wenn jetzt Frauen merken, sie wollen da echt mehr in die Tiefe und sehnen sich nach jemandem, der ihnen auch diesen Raum gibt, einfach sein zu dürfen, dann kann man auch bei mir, von mir persönlich begleitet werden. Auch das ist anders. Beides.
Ja. Eine sehr wertvolle Arbeit. Hast du zum Schluss ermutigende Worte an die Mamas, die zugehört haben?
Ja, also ich liebe ja einen Satz, den meine Mama mal zu mir gesagt hat. Die hat gesagt, also weißt du, Christina, bei allem, wo du dich unvollkommen fühlst oder wo du Dinge noch nicht richtig machst oder gerne richtiger machen würdest, du darfst nie vergessen, du bist ausgewählt, die Mama für deine Kinder zu sein. Gott wusste das ja vorher alles. Und trotzdem hast du deine Kinder geschenkt bekommen. Also du bist genau die Richtige für deine Kinder. Und versuch, und das sage ich jetzt, füge ich jetzt dazu, versuch nicht jemand anderes zu sein. Denn du bist genau so, wie du bist, ausgesucht. Versuch authentisch zu sein. Und da reinzuwachsen, ins Authentische reinwachsen. Ich glaube, damit sind wir alle gut beraten. Und ich glaube auch, dass Gott sich genau das wünscht, dass wir in die Authentizität reinwachsen dürfen, die er sich gedacht hat, als er uns gemacht hat. Und das würde ich wirklich jeder Mama wünschen, weil das so wertvoll ist.
Ja, vielen, vielen Dank für diese heilsamen Gedanken und diese Worte auch. Und ich wünsche dir, deiner Arbeit und deiner Familie vor allem alles Liebe und Gottes reichen Segen.
Vielen, vielen Dank. War schön, mit dir zu reden.